herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und zu Besuch in Frankfurt
bin ich, Felix Riemenschneider. Hallo Leute, was geht ab?
Welche Überraschung. Wir schaffen es heute schon zu unserer 59. Folge mal wieder zusammen zu sein. Und wir sind beide immer noch Ärzte aus Leidenschaft. Und es gibt auch heute wieder einiges, über das wir mit euch reden müssen.
Geisteskrank, liebe Julia, wie ein ehemaliger Arbeitskollege von uns zu sagen pflegte.
Ja, dann habe ich gehört, man soll das nicht mehr sagen, deswegen sage ich jetzt immer geisterkrank.
Uppsala, das tut mir leid.
Uppsala ist eine Stadt in Schweden.
Das stimmt.
Naja, also wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu dieser 59. Folge. Und ja, ich würde sagen, zu Beginn, herzlichen Glückwunsch Felix nochmal an dieser Stelle.
Vielen Dank. Wir stoßen an, die Julia hat hier extra nochmal Drinks vorbereitet mit einem glitzernden Aperol, antialkoholisch natürlich. Und es gab noch einen Strauß Blumen und einen kleinen
Essensgutschein,
den wir dann zusammen einlösen werden. Es soll jetzt keine Folge werden, wo wir die ganze Zeit essen und trinken. Die Chips haben wir schon vorher schnabuliert, aber wir stoßen jetzt trotzdem nochmal an. Und ich schlürfe jetzt einmal ins Mikro.
Natürlich ein antialkoholischer Glitzer-Aperol, den es heute gibt.
Genau.
Und worauf stoßen wir eigentlich an? Wir haben es noch gar nicht gesagt. Felix ist jetzt nämlich Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Es ist offiziell.
Oh, oh yeah. Deswegen machen wir die ganze Folge heute mit dem coolen Musikbett, was ich noch entdeckt habe. Weil es so ein ganz neuer Style, der jetzt losgeht. Ich sag's euch, Leute, das war ein aufregendes Event letzte Woche. Ich habe einen Facharzt gemacht, die Prüfung war hammerhart, aber jetzt sind wir wieder da. Wir machen Podcast weiter, das ist absolut spontan und wir haben neue Folgen vorbereitet. Wir knacken die 100 und ihr seid dabei. Mann, 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 was eine Feierei. Oh yeah.
Ja, also Felix ist jetzt, wie gesagt, nicht nur Facharzt, er ist auch noch Rapper geworden. In dieser Woche hat er anscheinend nochmal eine kleine Rap-Schule besucht. Ja. Aber ja, ich denke, jeder, der sich auch in Weiterbildung befindet für Medizin oder es vielleicht mal gewesen ist vor nicht allzu geraumer Zeit, es ist wirklich, glaube ich, eine sehr aufregende Phase.
Ist so.
Und ja, du hast die Prüfung abgerockt. An der Stelle, wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch von uns allen. Und
jetzt rocken wir den Podcast ab.
Genau, jetzt gibt's absolut keine Ausreden mehr für weitere Verschiebungen.
Nein.
Und toi, toi, toi. Hoffen wir, dass wir jetzt unseren gewohnten Rhythmus weiter einhalten können.
Und danke auch an die ganzen lieben Leute, die uns bei Instagram oder mir bei Instagram gratuliert haben. Wir haben ja was gepostet. Vielen Dank an dieser Stelle.
Und noch ein vielen Dank auch nochmal an die liebe...
Vielen
Dank an die liebe Edna. Ich fand es super cute, weil du hattest ja das Bild von uns früher als Kinder gepostet. Und da habe ich viele Komplimente auch nochmal von meinem geraden Pony bekommen.
Ja, das habe ich auch gesehen, dass du das mal wieder machen solltest.
Ja.
Naja. Jetzt müssen wir leider wieder zur Realität zurückkommen. Julia hat hier ein paar nette News rausgeschrieben, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
Und zwar geht's mal wieder los mit der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine kurzfristige Lösung, Ball liegt bei der Gesundheitsministerin. Das ist eine Schlagzeile des Deutschen Ärzteblattes vom 5.9.2025. Es geht letztendlich wieder darum, dass Haushaltsplanung beschlossen wurde und es dort wieder Defizite auch bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen gibt. Im ersten Halbjahr gab es eine Ausgabe von 166 Milliarden Euro für die Leistungen eben der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ist schon alleine jetzt in diesem Halbjahr eine Zunahme von 7,95%. Da kann man sich ausrechnen, dass wir schon wieder auf ein ordentliches Defizit hinsteuern. Besonders hoch waren die Ausgaben vor allem im Hinblick auf die Krankenhausbehandlung mit ungefähr einer Zunahme von knapp 10%. Aber die Ausgaben sind auch im ambulanten Sektor für Ärzte gestiegen bei knapp 8%. Arzneimittel waren auch noch gestiegen, also alles wird teurer. Und Frau Waken soll jetzt eben schauen, wie die Löcher zu stopfen sind. Sowohl bei der gesetzlichen Krankenversicherung als auch bei der Pflegeversicherung. Aktuell sind wir wohl noch bei einem Defizit, summa summarum, von 6 Milliarden Euro. Ich finde, das klingt jetzt im Hinblick auf die Gesamtsumme gar nicht nach so ultra viel.
Ja, in dem Bereich.
In dem Bereich, aber unterm Strich heißt es laut der Frau Waken, ohne tiefgreifende Reform wird es nicht mehr zu finanzieren sein. Oh Wunder, wir sind mal gespannt im Hinblick auch noch auf die Arbeitskreise, die wir schon mal in unserer Folge 51 besprochen haben, was sich da letztendlich aus dem Koalitionsvertrag umsetzen lässt.
Ja, man fragt sich immer nur, wo Reform, Alter? Ist ja nicht so, dass das nicht alles schon seit 100 Jahren bekannt ist, Alter. Die CDU war schon 100 Mal an der Regierung. Es sind immer die gleichen Probleme seit mehreren Jahrzehnten. Da war die Frau Waken wahrscheinlich noch auf der Uni, da war das schon ein Problem.
Wahrscheinlich,
ja. Macht hat niemand was.
Aber vielleicht gute Überleitung im Hinblick auf die Reformen, die wir schon zum Teil erlebt haben. Was gibt es denn da Neues?
Genau, das eines der Kernessentials von Kollege Lauterbach. Liebe Grüße, Grüße gehen raus. Facharztkollege ist ja auch, ja, wahrscheinlich Facharzt, oder? Glaub's nicht? Ich glaube, der ist Professor doch sogar, oder?
Ja, aber der war ja in Amerika gewesen für Epidemiologie. Der hatte doch mal Herzchirurgie, glaube ich, angefangen. Gefährliches Halbwissen.
Ja, okay, gut, naja. Ich nehme alles zurück. Grüße einfach so auf persönlicher Ebene, man kennt sich. Auf jeden Fall eins seiner Kernprojekte. Der Klinikatlas soll jetzt zu Ende gehen. Kurze Erinnerung, das wurde ja als Kernelement von den ganzen Reformen auch ein bisschen im Hinblick auf die Eingruppierung von den Krankenhäusern und sowas sollte es ja genutzt werden. Auch Transparenz schaffen für die PatientInnen, dass sie sehen könnten, in welchem Krankenhaus wird was wie oft gemacht, was haben die für einen Pflegeschlüssel und so weiter und so fort. Am Ende wurde das alles ja in 9000-facher abgespeckter Art und Weise eingeführt und ja auch nie richtig genutzt. Da gibt es jetzt auch Zahlen, dass das irgendwie nur 200.000 Mal monatlich abgerufen wird, währenddessen das deutsche Krankenhausverzeichnis von der DKG irgendwie 600.000 Mal abgerufen wird, weswegen das die Frau Wagen jetzt einfach einstellen will. Ich fand es eigentlich eine gute Sache, muss ich sagen. Keine Ahnung, warum man da jetzt die Zeit zurückdrehen muss und dieses veraltete deutsche Krankenhausverzeichnis, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal angeguckt habt, aber da kann man gar nichts sehen, außer wo ein Krankenhaus steht, auf gut Deutsch. Keine Ahnung. Also ich finde halt so ein bisschen zukunftsgewandter sollte das Ganze doch sein und man sollte doch konstruktiv versuchen, hier drauf aufzubauen und nicht alles zurückzudrehen und oder zu maximal zu entwässern, dass es gar nichts mehr bringt, wie bei der Krankenhausreform, das, was wir ja befürchten. Julia meldet sich bitte.
Ich glaube, das Problem ist halt eher, dass das Vertrauen in diesen Klinikatlas halt einfach gefailt ist, dadurch, dass das ja
super schlecht gemacht wurde.
Genau, viel zu früh eingeführt wurde, ohne Rücksprache und fehlerhaft noch war und ich glaube, dieses Hin und Her hat ja dann die Menschen in Deutschland einfach skeptisch bestimmt.
Naja. Okay, aber es gibt auch wieder Neuerungen, die eingeführt werden, liebe Julia.
Beziehungsweise wird das Rad der elektronischen Patientenakte weitergedreht und sie soll jetzt auch ab 1. Oktober 2025 in den deutschen Krankenhäusern genutzt werden und beziehungsweise ist eine Verpflichtung aller Häuser. Man muss aber sagen, im Hinblick auf die effektive Einführung sind die Krankenhäuser in Deutschland wenig optimistisch. Nur 42% gehen aktuell laut einer Blitzumfrage davon aus, dass man sie auch wirklich bis Ende des Jahres dann nutzen werden kann. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht daran. Also du hast ja schon gesehen, du hast einen Reiter schon entdeckt bei euch im Computerprogramm. Aber ehrlich gesagt auch in der ambulanten Welt. Also ich weiß nicht, ob es an unserem Computersystem zum Beispiel in der Praxis liegt, aber das funktioniert echt hinten und vorne nicht. Es stützt andauernd ab. Und wirklich viel und gut kann man da auch nicht hochladen. Auch aber gut.
Aber wir sind optimistisch, sonst würden wir das ja hier alles nicht mehr machen.
So nämlich.
Wo wir auch optimistisch waren, ist in dem Thema unserer heutigen Folge und es auch noch sind und es natürlich auch gemeinsam durchstehen werden. Und zwar soll es in unserer heutigen Folge mal etwas persönlicher werden, denn wir teilen mit euch heute unsere persönlichen Erfahrungen, die wir in mittlerweile, sag ich mal, über 10 Jahren ärztlicher Weiterbildung gemacht haben. Wie immer ist es auch in dieser Woche wieder ein Thema, was wir schon, in Anführungszeichen, lange auf dem Zettel hatten. Der Aufhänger ist natürlich meine bestandene Prüfung und halt der Rückblick auf die letzten circa 6,5 Jahre Assistenzarztzeit. Für Nicht-MedizinerInnen da draußen häufig gar nicht so richtig nachvollziehbar, was das dann doch am Ende für eine Belastung ist für die Ärztinnen und Ärzte, die diese Weiterbildung machen und auch sein kann. Und da wollen wir heute einfach ein bisschen mit euch drüber schwätzen und ein bisschen euch teilhaben lassen, was wir alles für Gedanken uns so gemacht haben über die letzten Jahre. Und somit, denke ich mal, kann man die heutige Folge als kleinen Einblick sehen, was es halt für uns bedeutet, Assistenzarzt oder Assistenzärztin in Klammern gewesen zu sein. Und für die von euch, die sich auch selbst noch in ärztlicher Weiterbildung befinden oder es vielleicht seit kurzem nicht mehr sind, ein kleiner Realitätscheck oder auch vielleicht eine Mutmacherfolge, dass man sich hier nicht alleingelassen fühlt und ja, dass man sich vielleicht um manche Sachen auch einfach frühzeitig kümmern muss, wie Behördengänge. Da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Sache. Also kommt mit uns mit auf diese kleine emotionale Achterbahnfahrt, die diese Zeit für uns mit Sicherheit war oder auch noch ist. Aber beginnen wir immer mal ganz allgemein mit klassischer Definition von unserem
Lieblingskollegen, dem Herrn Pschei-Rembel. Der Begriff ärztliche Weiterbildung ist wie folgt definiert. In der ärztlichen Weiterbildung auf der Qualifikation zum Facharzt aufbauende Spezialisierung im Gebiet mit abschließender Prüfung vor der zuständigen Landesärztekammer. Im allgemeinen Sinne eine zusätzliche Qualifizierung in einem abgeschlossenen Beruf zur Spezialisierung auf ein bestimmtes Teilgebiet dieses Berufsfeldes.
Das klingt ganz schön kompliziert, liebe Julia. Das haben jetzt, glaube ich, da draußen alle verstanden, oder?
Das ging mir nicht so flüssig über die Lippen. Genau, kleiner Zungenbrecher. Ich glaube, was der Herr Pschremmel damit sagen will, ist letztendlich, ist man natürlich mit der Approbation, die man ja nach diesem sechsjährigen oder sechseinhalbjährigen Studium erlangt, dazu befähigt, als Arzt tätig zu sein. Es gibt aber bestimmte Dinge, die eben nur Fachärzten vorbehalten sind, auch gerade im Hinblick auf die Abrechnung.
Das ist korrekt.
So, deswegen, die meisten Ärztinnen und Ärzte begeben sich dann eben nach dem Studium in eine Facharztausbildung, aber ein Teil bleibt auch unter Umständen für immer in Anführungszeichen nur Arzt. Einige Bausteine, bevor es zum Kernthema geht. Nur ein kleiner Reminder, ihr müsst euch als Assistenzarzt oder als Assistenzärztin vor Antritt einer jeden neuen Stelle von der deutschen Rentenversicherung befreien lassen. Das ist etwas, was man, glaube ich, im Studium nie so mitbekommt, aber das ist wirklich immer super urgent, sobald man ein Arbeitsverhältnis eingeht, weil wir eben nicht der deutschen Rentenversicherung angehören, sondern immer dem zuständigen Versorgungswerk. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, ein historisches Problem, dass die deutsche Rentenversicherung einfach nicht wollte, dass Ärzte eben Teil davon sind. Und deswegen haben die Ärzte ihre eigenen Versorgungswerke eben gegründet. Gibt es auch für andere Berufsgruppen. Deswegen ist es wichtig, sich dem dementsprechenden Versorgungswerk auch zu melden, so wie der Landesärztekammer, in unserem Fall, da wir im Bundesland Hessen jetzt tätig sind, da gibt es nur eine, ist es die Landesärztekammer Hessen. Und die sichert dann den Mitgliedern im Alter und bei Berufsunfähigkeit eine finanzielle Sicherung zu und unterstützt die Hinterbliebenen, falls doch mal ein Todesfall eintritt.
Hoffentlich nicht.
Genau, und somit ist es dann quasi eure Altersversorgung Nummer eins.
Numero uno. Aber das reicht ja heute nicht mehr aus. Also wir reden jetzt nur noch über Altersvorsorge.
Ja, aber das ist wirklich wichtig. Ne? Da gibt es Fristen, stimmt, diesen einzuhalten. Das geht mittlerweile zum Glück online. Also auch als ich angefangen habe zu arbeiten, musste man das noch mit Fax und tausendmal anrufen und postalisch und sonst was klären. Das hat 100 Jahre gedauert. Dann dachte man immer so, oh Gott, jetzt sind die 6 Monatsfrist überstrichen. Dann kriegt man das Geld nicht zurück, weil man dann doppelt einzahlen muss und so. Ne? Also wirklich, merkt euch Leute, falls ihr anfangen solltet, euch als Arzt irgendwo anstellen zu lassen, immer, und das ist auch noch wichtig, ihr müsst euch immer von der deutschen Rentenversicherung befreien lassen, auch wenn ihr zum Beispiel noch eine Nebentätigkeit aufnimmt und zum Beispiel nochmal
Notarztfahrt
nebenbei. Auch dann müsst ihr für dieses Beschäftigungsverhältnis euch nochmal befreien lassen. Und wenn ihr den Job wechselt, auch wieder befreien lassen.
Mega.
Also einfach immer Bescheid sagen, egal was ihr macht, ja, dann seid ihr auf der Sicherung.
Und sag ich ja einmal, umsonst lieber einmal angerufen als einmal zu wenig. Die vom Versorgungswerk sind auch mal sehr nett und die erreicht man wirklich auch telefonisch ganz gut in Hessen.
Und wie gesagt, elektronisch, also zumindest hier in Hessen, das klappt eigentlich wunderbar mittlerweile und geht auch schnell.
So, jetzt kommen wir zu einer großen Reihe von Tipps und da haben wir fast schon haben wir eine Top 20 sogar zusammengekriegt und fangen jetzt ganz allgemein erstmal mit dem ersten Tipp an und zwar lautet der, setzt euch frühzeitig mit eurer Weiterbildungsordnung auseinander. Warum? Es ist keine Schande, nochmal das Fach zu wechseln, aber ich denke, es macht absolut Sinn, einen Überblick darüber zu haben, was man sich gegebenenfalls für einen anderen Facharzt anrechnen lassen kann und was nicht, bevor man am Ende unnötig Zeit und damit natürlich auch wieder unnötig Geld verliert. Denn es wird euch leider niemand erklären und man kriegt vieles leider nur so nebenher mit und ohne wirklich eine Ahnung davon zu haben. Es lohnt sich, aber bevor man anfängt zu arbeiten, ungefähr zu wissen, wie die Rahmenbedingungen sind. Zum Beispiel, wie lange muss ich auf eine Intensivstation rotieren? Wie lange muss ich in eine Notaufnahme rotieren? Und wichtig ist auch an dieser Stelle nochmal, kleine Anmerkung von der Redaktion, kein Tag mehr, als was in der Weiterbildungsordnung drinsteht, weil das wird euch dann meistens nicht anerkannt. Mhm. Beispiel, ihr seid 6 Monate auf Intensiv. Der Oberarzt fragt euch, hey, kannst du noch einen Monat länger bleiben? Theoretisch könnt ihr das, aber ihr dürft es nicht von der Weiterbildungsordnung aus. Also ihr habt dann 1 Monat eurer Weiterbildungszeit faktisch verloren. Ja, ist, also wenn das so im Zeugnis drinsteht, wie ihr das auch dann abgeleistet habt, wovon wir ja mal ausgehen. Das heißt, da muss man sich leider frühzeitig mit auseinandersetzen, weil da gibt's ja auch für gewisse Nadelöhre, wie halt Notaufnahme, Intensivstation, irgendwelche Rotationen. Und wenn die halt wenig verfügbar sind in dem Krankenhaus, wo ihr seid oder schlecht, dann kann es natürlich super sein, dass ihr vielleicht erst im 6. Weiterbildungsjahr auf Intensiv geht, was euch natürlich am Ende auch gar nichts mehr bringt. Mhm. Ja, weil dann wollt ihr für den Facharzt lernen und nicht mehr irgendwie noch 6 Monate Intensivdienste machen.
Genau. Wo könnt ihr das Ganze nachschauen? Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Die Weiterbildungsordnungen unterscheiden sich nicht bundeslandabhängig, aber ihr findet das immer auf der zuständigen Seite von eurer Landesärztekammer. Ne? Also wenn wir zum Beispiel auf die Landesärztekammer-Seite Hessen gehen, kann man für jeden Facharzt die Weiterbildungsordnung erfahren. Obacht hier vielleicht nur, also alle, die jetzt nach 2020 irgendwas angefangen haben, auch eine Zusatzbezeichnung oder so, sind immer die neue Weiterbildungsordnung. Und alles davor ist immer noch gegebenenfalls die alte. Das ist ein bisschen verwirrend, dass man sich auch wirklich die richtige anguckt, ne?
Das habe ich auch schon mal falsch gemacht.
Genau, weil da gibt es auch tatsächlich Unterschiede in den Zeiten, die man braucht unter Umständen und auch zum Beispiel Fremdjahre, die man machen kann. Also sprich zum Beispiel Felix, ich glaube, das hatte sich jetzt nicht geändert. Vor Ort über die Unfallchirurgie ist ein Facharzt, der 6 Jahre braucht. Bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt werden und man kann sogar ein Jahr in einem anderen Fach ableisten.
Nein, das habe ich nachgeguckt. Du kannst in einem chirurgischen Fach kannst du was machen, aber ich kann nicht in irgendeinem Fach.
Ah, du bist dann aber alte Weiterbildung.
Ja, genau, ich war alte Weiterbildung.
Also, weil ich hatte
Julia kann das.
Ja, ich hätte jetzt zum Beispiel mit einem Jahr Innere das weitermachen können und hätte dabei keine Zeit verloren zum Beispiel. Also good to know, ne? Hätte man sich vorher
deswegen.
Genau, muss man sich vorher angucken.
Ihr merkt ja also auch an der Stelle, es ist nie abschließend hundertprozentig klar, bis man es wirklich nachgeguckt hat.
Ja. So. Dann, ihr habt euch entschieden für einen Facharzt, bewerbt euch bei einem Krankenhaus in der Regel zunächst am Anfang und habt ein Gespräch mit eurem zukünftigen Chef. Was super wichtig ist, er fragt die Weiterbildungsermächtigung. Aus eigener Erfahrung haben wir gelernt, und ich habe das als leider auch viele Negativbeispiele schon erlebt, dass das nicht selbstverständlich ist. Ne? Nur weil jemand Chefarzt ist, eine Abteilung, hat er nicht unbedingt eine Weiterbildungsermächtigung und ist weiterbildungsberechtigt. Ne? Das ist etwas, was man bei der Landesärztekammer auch wieder beantragen muss. Man muss nachweisen können, zum Beispiel in einem chirurgischen Fach, was man für Operationen machen kann, wie viele Betten man, glaube ich, hat, ne? Ob man eine Intensivstation zum Beispiel auch hat in dem Krankenhaus und ob man dahin rotieren kann. Ne? Und davon hängt dann auch ab, ne? Kann ich da zum Beispiel die komplette Weiterbildungszeit verbringen oder nur einen Teil. Das gibt's auch gar nicht so selten, dass man von vornherein sagt, okay, 3 Jahre können Sie hier machen, jeden Tag, den Sie hier länger arbeiten, Sie kriegen natürlich Geld, aber das wird Ihnen nicht angerechnet für Ihre Facharztzeit, ne, die Sie halt sammeln müssen bis zur Prüfung. Und auch da zählt eigentlich Lippenbekenntnisse, no, 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 don't do it. Und auch wenn es in der Weiterbildungsbeschreibung, in der Stellenbeschreibung steht, auf die ihr euch beworben habt, vertraut niemandem. Lasst es euch schriftlich geben. Es gibt ein Zertifikat dann, wenn man eben die Weiterbildungsberechtigung auch hat, von der Landesärztekammer, wo drauf steht, wer weiterbildungsberechtigt ist und wie lange die Weiterbildungsberechtigung geht.
Und auch hier muss man sagen, es gibt auf der Seite der Landesärztekammer ein Register, wo das drinsteht, wer das hat und wer das nicht hat.
Mhm.
Aber auch da ist es so, das ist leider nicht immer tagesaktuell. Das heißt, wir haben auch da schon gesehen, dass alte Chefs oder sowas aufgeführt werden, die noch nicht mehr drin sind.
Mhm.
Was natürlich auch den Eindruck erwecken kann, wenn man irgendwo anfängt, dass zum Beispiel, wenn der alte Chef noch drinsteht mit einer Weiterbildungsermächtigung, der neue aber noch nicht, dass das ja passt. Und wenn man denkt, so ja, der alte hat irgendwie 4 Jahre bekommen, dann kriegt der neue auch 4 Jahre oder da steht immer Monate, also 48 Monate. Aber das ist nicht das Gleiche. Jeder muss das neu beantragen, auch bei einem Chefarztwechsel. Wenn der Chefarzt in einem anderen Haus wieder seine neue Stelle antritt, muss er das neu beantragen. Das heißt, das gilt nicht automatisch, nur weil er sagt, ich hatte in einem anderen Ort, sagen wir beispielsweise mal Fulda, eine Weiterbildungsermächtigung, kommen wir nach beispielsweise Darmstadt, dann muss man das neu beantragen.
Plakativ.
Ja.
Ja, wir hatten es tatsächlich auch an einem alten Krankenhaus, wo ich gearbeitet hatte, von einer anderen chirurgischen Abteilung. Da hieß es auch immer so, ja, ist beantragt, wird gemacht. Nach, ich glaube, 4, 5 Jahren ist der Chef gegangen. Dann wollten sich eben die Assistenten vor Ort noch ihre Zeugnisse schon mal unterschreiben lassen, dass man halt nicht dann noch irgendwie durchs Land fahren muss, um den wieder aufzusuchen. Und es stellte sich raus, es hat niemals eine Weiterbildungsberechtigung gegeben. Ja. Man muss ganz ehrlich sagen, das hat mir so leid getan, weil da wirklich Lebenszeit einfach verloren geht. Ne? Also ich meine, man plant ja auch damit unter Umständen, sich irgendwann niederzulassen. Familienplanung unter Umständen ist da ja auch mal ein Stichwort. Viele versuchen ja einfach die Assistenzarztzeit noch schnell durchzuziehen, bevor man da eben weitere private Schritte auch geht. Also das muss man sagen, da wird viel auch einfach mit Lebenszeit gespielt. Ne?
Ja, normal mit Schicksal wird eigentlich.
Ja.
So, kommen wir nun zu Punkt Nummer 3. Man muss keine Angst davor haben, seine Meinung zu sagen. Ich weiß, das klingt jetzt verrückt, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass etwas nicht korrekt läuft, zum Beispiel ihr oder eure Kollegen nicht korrekt behandelt werden oder keine oder nur wenig Unterstützung bei der Einarbeitung zum Beispiel erhaltet, dann sagt etwas. Es ist nie schlecht, seine Meinung zu sagen, wenn man sie begründen kann und am besten noch einen Verbesserungsvorschlag in der Tasche hat und irgendwie konstruktiv ist an dieser Stelle. Ich zum Beispiel habe auch bei meiner ersten Stelle nach wenigen Wochen gesagt, dass ich mehr Unterstützung brauche und Angst davor habe, irgendwie PatientInnen zu schaden. War ich brutal aufgeregt, in dem Moment, um meine Meinung zu sagen, ja, ist es positiv auf oberer Stelle angekommen? Nein. Sind danach viele Kollegen auf mich zugekommen und haben mir zumindest ihre Hilfe und Unterstützung angeboten? Ja. Also, mach den Mund auf. es wird immer ein bisschen einfacher nach dem ersten Mal, wenn man mal was gesagt hat. Ja, und ich habe jetzt wirklich nie das Gefühl gehabt, dass wenn man was sagt und es halt, wie gesagt, begründen kann und konstruktiv bleibt, dass es irgendwie zum Malus wird. Ja, entlassen wird man deswegen sowieso nicht.
Ja. Ja?
Und das ist jetzt auch, wie gesagt, der kleine AMS-Tipp, den wir uns hier generell nochmal aufgeschrieben haben, immer konstruktiv bleiben. Die Verhandlungsbasis ist nur gut wie dein Plan B.
Ja. Dann ganz, ganz wichtig natürlich, stellt euer berufliches Glück niemals über euer privates. Das klingt jetzt natürlich sehr pathetisch, aber am Ende ist es halt einfach nur ein Job. Egal ob Arzt oder auch eine Pflegekraft zum Beispiel, wir müssen uns um PatientInnen kümmern und sind denen bestimmt auch bis zum gewissen Punkt verpflichtet. Aber wer kümmert sich denn eigentlich um euch? Das muss man sich ja auch immer einfach mal vor Augen führen. Wenn es zu Hause nicht gut läuft und ihr dort keine Ruhe oder Kraft tanken könnt, bringt euch ein guter Lauf der Arbeit beziehungsweise sonst zum Beispiel im Krankenhaus einfach nichts. Und wenn es am Ende mit niemandem geteilt werden kann, was soll's? Ne? So. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Ja, es ist ein Job, mit dem man auch Geld verdient. Man hat leider ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, das steht außer Frage, aber es sollte niemals das eigene Glück tangieren.
Zumindest nicht so weit, dass es dann privat irgendwie Konsequenzen hat, finde ich.
Ja, ich finde, was immer gut ist auch, wenn man sich tatsächlich immer mal abholt und von außen die Situation betrachtet, wenn man auch unzufrieden ist auf der Arbeit und sich halt auch überlegt, was bringt mir der Job noch? Ne? Also wofür bin ich überhaupt hier? Und sich vielleicht auch kleine Ziele setzt, ne? Wie zum Beispiel, dass man eine Rotation ins Auge fasst, ne? Wo man halt weiß, okay, die will ich hier auf jeden Fall mitnehmen. Oder auch, wenn man ein chirurgisches Fach macht, Operationen, die man unbedingt lernen will oder was weiß ich. Ne? Aber auch dahingehend, macht den Mund auf, sprecht's an, die Leute oder eure Vorgesetzten werden euch die Wünsche nicht von den Lippen ablesen können. Besprecht's.
Ja, und fordert es auch ein. So, dann kommt mein Lieblingspunkt eigentlich mit Punkt 5. Das ist immer die, sag ich mal so, haben meine Lieblingsgeschichten immer angefangen. Und zwar, wenn mir irgendein Altassistent oder ein Oberarzt oder Facharzt gesagt hat, damals, als ich angefangen habe, war das noch so und so. Oder damals, als ich angefangen habe, war ja alles noch viel schlimmer. So, ja, couldn't care less. Egal, was die euch erzählen, egal, was wir euch erzählen, die Zeiten ändern sich kontinuierlich und was vor 5 oder 10 Jahren vielleicht normal war, muss heute gar nichts mehr bedeuten. Ja, es kostet kein Geld, empathisch zu sein, auch wenn eure Oberärztinnen irgendwie noch angeschrien wurden in ihrer Zeit. Und da kenne ich wirklich nichts. Ne? Es gibt gerade im Umgangston keine zwei Meinungen. Genauso bescheuert finde ich irgendwie Geschichten über Arbeitsbelastung, wer 100 Stunden gearbeitet hat oder so, sorry, selber schuld oder 36 Stunden Dienste gemacht hat. Das war halt vielleicht mal normal, aber es ist es einfach nicht mehr. Und wenn du dann irgendwie für Hilfstätigkeiten am Ende noch abgestellt wirst als approbierter Arzt, ja, mit der Begründung, wie gesagt, ja, früher mussten wir das auch machen, so ja, wie gesagt, heute ist die Zeit einfach anders und ihr habt mehr Rechte als früher und das muss einem bewusst sein. Ihr macht eure eigenen Erfahrungen und wie gesagt, eure Realität bestimmt ihr selber und nicht irgendjemand mit seinen alten Kamellen und alten Geschichten.
So sieht's aus. Was sich über die Zeit aber nicht verändert hat, denke ich, ist es vor allem pünktlich zur Arbeit zu kommen, denn wer pünktlich kommt, kann auch pünktlich nach Hause gehen. Ich denke, wir sind da beide ähnlich strukturiert auch. Wir haben einen morgendlichen Plan, eine morgendliche Routine. Man kommt einfach so, wie es vorgeschrieben ist. Und so hat man halt auch einfach einen entspannten Start in den Tag. Ne? Man hat die Übersicht über zum Beispiel die Station, wo man eingeteilt ist. Und wenn man dann strukturiert durch den Tag kommt, kann man eben in der Regel auch immer pünktlich nach Hause gehen. Ne? Ich denke, das hat natürlich immer viel mit der eigenen Tagesstruktur einfach zu tun, ne, wie gut man das auch hinbekommt, aber das wirft gutes Licht auf euch, auf eure Arbeitsweise und dann kann euch auch einfach niemand irgendwas. Ne? Vor allem, wenn ihr dann auch mal länger bleibt, ihr seid pünktlich gekommen, schreibt euch die Überstunden auf, ab Tag 1. Ja, diese Ausrede, die zählt auch auf gar keinen Fall, dass man irgendwie nur, weil man neu angefangen hat und langsamer natürlich noch ist, weil man die Abläufe nicht kennt, die Krankheitsbilder nicht kennt, whatever, man kennt halt gar nichts am Anfang, wenn man anfängt zu arbeiten. Man hat es nicht wie in anderen Berufen, wo man halt wirklich eine Einarbeitung fest hat von 1-2 Monaten, wo man unter Umständen noch überlappend eingesetzt wird, gibt es in der Medizin eher selten, dass man da angeleitet wird. Deswegen, das sind kalkulierte Überstunden, ehrlich gesagt, von eurem Arbeitgeber. Lasst es euch bezahlen. Ne? Und wenn man dann immer sagt, naja gut, wir haben es früher auch nicht gemacht, wie Felix eben in Punkt 5 schon erwähnt hat, I couldn't care less.
So. Ja. Dafür kriegt ja jeder heute einen Job.
Genau. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist halt auch nach wie vor ein ganz, ganz großes Streitthema und auch von unserem Lieblingspatron, dem Marburger Bund. Unter Hashtag Arbeitszeitenwende ist es einfach seit 01.01.2025 eigentlich auch in allen Krankenhäusern oder in allen Gesundheitseinrichtungen, wo man als Mediziner oder Medizinerin tätig ist, vorgeschrieben, dass es eine elektronische Arbeitszeiterfassung gibt. Und streng genommen zielt da eigentlich auch nur das klassische Ein- und Ausstechen.
Perfekt.
Ich habe es noch nie erlebt. Also
so wie bei mir. Du meinst, mit Papier muss man Überstunden beantragen, die dann genehmigt werden müssen.
Genau, das war bei mir zuletzt auch so. Es gab immer nur eine ominöse Excel-Tabelle und da konnte man auch selber nicht einsehen. Das ist aber eigentlich rechtens nicht.
Ist rechtens nicht.
Und man muss auch einfach ganz ehrlich sagen, ich finde es auch super hängen geblieben. Also wie kann es sein? Wie kann es sein? Wirklich.
Besonders Überstunden können auch nicht abgelehnt. Aber gut.
Ja, ein heikles Thema.
Ist so. Wie Thema 7 oder Punkt 7, wir haben es aber immer schon ein bisschen angeschnitten, und zwar nehmt eure Weiterbildung selbst in die Hand, bietet euch an, seid interessiert. Niemand wird zu euch kommen und euch einfach sowas beibringen, außer es hat, die haben selber einen Sinn daran, nämlich, dass sie selber weniger arbeiten müssen. Und zwar habe ich mich auch mal proaktiv angeboten und so irgendwie schon nach ein paar Wochen Fußsprechstunde in der Uniklinik damals gemacht, weil ich es im PJ in der Uni in Wien halt einfach ein paar Mal gemacht habe oder mitgemacht habe, und dann habe ich tatsächlich einfach Fußsprechstunde gemacht, weil morgens kommt dann immer so rein, ja, der ist krank, der Oberarzt, so, wer kann das heute machen? Da habe ich irgendwie gesagt, ja, ich habe das schon mal in Wien gemacht. Und dann habe ich da wirklich so drei, also wirklich so wenig gearbeitet. Und dann war es, ist es einfach so, fake it till you make it. Keiner wartet darauf, bis ihr euch bereit fühlt am Ende des Tages. Ne? Man kann immer besser vorbereitet sein, aber so ist halt leider das System. Dafür kann man heute alles sehr gut, wenn man weiß, wie man es anwendet, im Internet nachschauen oder auch in Lehrbüchern. Ich habe immer digital irgendwie ein Facharztwissenbuch dabei gehabt, wo ich mit Steuerung F und der Diagnose zumindest immer mal wieder ein paar Anhaltspunkte bekommen habe, was genau Phase ist. Und dann muss man halt die offenen Patienten dann einfach noch nachbesprechen. Aber dann hat man sich angeboten, man hat Vertrauen irgendwie vorgezahlt und kann dann irgendwie auch das vielleicht nochmal machen. Ne? Und nur selten ist es leider halt so, dass es wirklich feste Rotationspläne gibt, mit denen man dann am Ende seiner Weiterbildung wirklich sagen kann, ja, ich habe das alles gemacht. Du musst einfach hingehen, das selber machen, und sonst meistens wird es dir keiner hinterher tragen und sagen, ah ja, der braucht ja noch 5 Fuß-OPs, da müssen wir jetzt mal ein paar Wochen in die Füße einteilen.
Ja, ich denke mal, vor allem ist es ja auch einfach so, da ist, also ich finde, man sollte ja auch im Interesse der PatientInnen vor allem denken, da ist euch ja auch keiner böse, wenn ihr halt euch noch in Weiterbildung befindet und ihr das offen kommuniziert und dann einfach auch sagt, im Zweifel ruft mal halt nochmal an. Ja. Man bespricht die Bilder, die man mitgebracht bekommen hatte, man fängt halt schon mal einen Behandlungsplan an, und wenn dann halt der Oberarzt aus dem OP kommt oder whatever, der dafür zuständig ist, ne, wird es besprochen, und das ist ein Anruf von 5 Minuten.
Ja, und den Patienten, die sind euch auch nicht böse, man sagt,
genau, das meine ich ja damit.
Ja, genau, ja. Genau, hallo, ja. Ich bespreche es noch mit dem Oberarzt, bisschen komplizierter Fall, und ich rufe sie nochmal an.
Ja. So sieht's aus. Ansonsten Punkt 8. Zu der Weiterbildung gehört auch ein Logbuch jetzt in der neuen Weiterbildungsordnung. Und da können wir euch nur empfehlen, fangt frühzeitig an, euch damit auseinanderzusetzen und dieses Logbuch auch zu pflegen. Eigentlicher Hintergedanke ist nämlich dahinter auch, dass man regelmäßige Weiterbildungsgespräche mit seinem Weiterbildungsbefugten führt. Also sprich, in der Regel ist ja euer Chefarzt oder die Chefärztin. Und man einmal im Jahr dann evaluiert, was kann man schon, das kann man dann abhaken, alle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen am Ende der Weiterbildung. Und dann sollte dieses Weiterbildungsgespräch auch, kann ich euch nur einen Tipp geben, dokumentiert werden. Und auch das muss abgehakt werden vom Chef. Mir schon ganz oft passiert, also zweimal,
ja.
Wurde nicht gemacht, dann wird es nicht akzeptiert. Ne? Also das muss man halt auch klipp und klar sagen.
Und die Landesärztekammer ist knallhart, Alter.
Ist knallhart. Also es, man muss sagen, es ist eigentlich selbsterklärend, dieses Tool. Ich denke, mittlerweile ist es einfacher geworden. Ich weiß noch, als ich damit kam, ich war eine der ersten jetzt, die, glaube ich, mal irgendwas mit diesem E-Logbuch machen mussten. Als ich diese Notarzt-Weiterbildungsprüfung machen musste, musste ich das auch ausfüllen und einreichen. Es war ein absoluter Pain. Vor allem, weil die zuständige Person damals nicht so Bock hatte, sich da überhaupt anzumelden, das dann zu machen. Häufig geht es leider auch so aus, dass man dann einfach sich einloggt unter dem Weiterbildungsbefug, muss man ganz ehrlich sagen, und gewisse Dinge auch noch selbst abhaken muss,
schon
bestätigen
sein.
Muss. Ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Naja.
Aber wie gesagt, man muss sich einfach selber.
Genau, und vor allem ist es immer gut, vor allem frühzeitig, ne, wenn man halt noch vor Ort auch ist, dass man solche Sachen auch klären kann. Ne? Weil das ist wirklich immer ein Hinterhergerenne. Man weiß ja, wie schlecht es dann läuft mit E-Mail, dann verzogen, bla bla bla. Also macht's einfach ganz früh, von Tag 1, loggt euch ein, da kann man alles beantragen direkt, und genau, schon alleine mit der Anmeldung für die Landesärztekammer,
ja,
kann man da durchstarten.
So, Punkt 9. Überlegt, was euch interessiert, und macht Fortbildungen. Einige Sachen wie Strahlenschutz braucht man sowieso in vielen Fächern, und das wird auch bezahlt. Sucht euch Kurse, am besten unter der Woche und nicht am Wochenende. Einige der besten Inhalte, die ich persönlich gelernt habe, war auf Fortbildung. Und wenn ihr was macht, setzt es um. Use it or lose it. Egal, ob es bei mir manuelle Medizin war, ein Sono-Kurs, OP-Kurse. Wenn man was macht, dann sollte man auch schauen, dass man es irgendwie ins Praktische überbringen kann oder mitnehmen kann für die Klinik, weil sonst habt ihr die Kurse quasi umsonst gemacht und vergesst es einfach wieder. Und am Ende, ihr habt einen Anspruch auf Fortbildungstage, nutzt die auch. Im Zweifelsfall, wie gesagt, kann man, wie die Julia zum Beispiel, Notarzt machen. Das gibt's ja auch in vielen Fächern fachübergreifend, sage ich mal. Und die meisten Sachen oder auch so Basic ATLS, also Advanced Trauma Life Support Kurse für die Notaufnahme, die werden ja auch fast immer bezahlt. Mhm. Und wie gesagt, da kann man ja auch vorher mal fragen, was wird denn bezahlt von der Klinik, was nicht.
Ja.
Und auch da, im ersten Jahr, Alter, habe ich keine Fortbildung gemacht. Sau dumm.
Schon.
Okay, Julia ist einfach besser.
Nee, aber ich glaube, das ist halt immer viel der Austausch einfach. Auch fragt eure Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten sollte man immer seine Zeugnisse überprüfen. Ich denke, Felix kann da am besten aus eigener Erfahrung auch sprechen. Und wie immer ein Oberarzt von uns auch früher schon gesagt hatte, es nervt. Ne? Aber es lohnt sich wirklich, man muss es akribisch durchschauen. Die Zeiten müssen 1:1 stimmen, auch mit den Zeiten in dem E-Log-Buch. Ne? Das sind meistens zwei verschiedene Dinge, die man am Ende des Tages braucht.
Ja.
Wenn da auch nur ein Tag Abweichung ist, ne?
Horror.
Es Alter, muss.
Horror.
Ja. Felix, wie oft hast du dein Zeugnis bekommen vorher?
Also ich habe eine Vorabprüfung gemacht und musste dann nach der Vorabprüfung noch was anpassen. Da gab es erstmal Anmerkungen, die überhaupt gar nicht, also die waren quasi Missverständnis, sag ich mal.
Mhm.
Und dann musste ich noch zweimal, also ein Zeugnis musste ich zweimal ändern und ein anderes Zeugnis musste ich einmal ändern. Mhm. Also ich brauchte 3 Zeugnisänderungen. Und es hat wirklich hart genervt. Und wie gesagt, da auch wieder. Die Leute sind dann einfach zum Teil nicht mehr in der Nähe. Ne? Also ich hatte dann musste dann was nach Bayern schicken. Ne? Und das ging noch relativ schnell, das Zeichen.
Ja.
Gut, wer sein Zeugnis überprüft, der sollte auch seine Abrechnung überprüfen. Damit habe ich auch safe viel zu spät angefangen. Ich habe safe vertraut, einfach, dass das stimmt. Ja, und ich kann an der Stelle auch nur sagen, ja, es kommen auch noch Themen, die nicht nerven und Arbeit machen. Aber schaut diese dumme Abrechnung an, Alter. Man wird einfach, sorry, ich sage das jetzt so, wie es ist, man wird verarscht. Es ist auch zum Teil mit Sicherheit nicht immer nur aus Versehen. Ja, sorry to blow your mind. Es sind nicht immer nur nette Leute in der Personalabteilung oder in der Abrechnungsstelle. Wir wurden beide, in Anführungszeichen, verarscht oder es wurde zumindest mal absichtlich über was hinweggesehen, was vielleicht anders hätte drinstehen sollen. Wie auch immer man das nennen soll. Angefangen von der richtigen Tarifstufe. Das kann man wirklich relativ einfach überprüfen. Auch das ist eigentlich was mit der Weiterbildungsordnung. Guckt ihr an, was ihr für einen Tarifvertrag habt in dem Haus, wo ihr seid. Über Urlaube, die nicht ausbezahlt wurden. Ja, während man im Urlaub ist, habe ich auch noch nie gehört zum Beispiel. Falsche Versicherungen, die nicht abgeführt wurden oder Pausenzeiten, die im Dienst falsch abgezogen wurden, ja. Und noch vieles mehr. Wie gesagt, ich bin mir sicher, ich habe mehrere tausend Euro in meiner Weiterbildungszeit dadurch verloren, ja. Und auch hier hat die Julia schon wieder liebenswürdigerweise hier reingeschrieben, gibt Seminare beim Marburger Bund, die man besuchen kann, die euch das auch nochmal erklären und die können das auch mit euch zusammen durchgucken.
Ja. Vielleicht auch nochmal kurz als Transparenz, wenn ja doch der ein oder andere Nicht-Mediziner heute zuhört. Ich glaube, das Problem, was wir immer haben, gerade bei den Ärzten ist einfach, dass wir sehr unterschiedliche Dienstsysteme unter Umständen auch haben. Ne? Also im Krankenhaus haben manche dann vielleicht noch 24-Stunden-Dienste, andere nur 12, andere haben Bereitschaftsdienste, andere Abteilungen eben nicht. Ne? Dadurch ist es halt ein riesiges Kuddelmuddel, je nachdem, wo man ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, würde man halt einfach eine suffiziente Arbeitszeiterfassung auch haben. Ne? Wäre da schon ein Pitfall deutlich einfacher. Und ein Hinweis vielleicht noch aus eigener Erfahrung. Ich meine, viele haben ja, also was Felix eben auch schon meinte, Sprichwort Tarifverträge. Es gibt ja vom Marburger Bund viele Verhandlungen deutschlandweit, ne, für diese VKA-Tarifverträge, die ja sehr einheitlich auch sind. Aber es gibt ja auch viele Krankenhäuser, die eben keine, also eigene Tarife oder Verträge einfach haben. Und da guckt genau rein und rechnet es mal nach, wie viel ihr unterm Strich bekommt. Weil ich weiß noch, ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet. Ne? Es war eigentlich eine offensichtliche 1x1-Rechnung. Irgendwann hat man mal, warum auch immer, es einfach nachgerechnet und es kam halt einfach ein anderer Betrag raus. Ne? Zu den Ungunsten der Arbeitnehmer, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Weil wenn es nicht zu euren Ungunsten ist, sondern andersrum, dann wird es auffallen.
Ja, also das ist halt wirklich so. Und dann haben wir es auch beantragt und gesagt, so hier, es sind halt pro Dienst einfach gehen die Euro weniger. Wo ist das Geld? Gib Geld! Ja, und wir haben auch recht bekommen, muss man ganz ehrlich sagen.
Safe.
Ja.
Aber wir haben sehr gerne recht, muss man sagen. Also gerade bei solchen Sachen.
Ja. Was soll man sagen?
Gut. Punkt 12.
Punkt 12. Keine Angst vor Teilzeit, keine Angst vor Veränderungen. Letztendlich ist es ein anstrengender Job. Und ihr habt nur ein Leben. Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass man in großen Benachteiligungen dadurch erlebt. wenn man in Teilzeit geht. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es gab ja auch eine Umfrage im vergangenen Jahr, der Trend ist einfach eindeutig da. Ne? Viel mehr Leute starten schon alleine in Teilzeit oder man hat auch das Recht darauf, tatsächlich im Arbeitsverhältnis auch jederzeit in Teilzeit zu gehen. Ich glaube, nach Beendigung der Probezeit.
Ja.
Ja, wir arbeiten super, super viel. Es ist super, super anstrengend und viele machen ja auch einfach noch viel zu viele Überstunden, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man einen halben Tag oder einen Tag auch mal frei hat, ist es einfach schon super viel wert. Ne?
Ist so.
Das einzige Problem natürlich, was immer viele haben, ich glaube, weswegen es man dann doch nicht macht, ist halt eben die Weiterbildung. Die verlängert sich natürlich dann im Teilzeitverhältnis auch wieder.
Ja, aber die meisten von euch werden ja nicht 50% oder sowas reduzieren, sondern die reduzieren dann auf 90%. Mhm. Und das macht man ja auch nicht sofort. Das heißt, am Ende muss man ja immer rechnen, wie viele Wochen oder Monate sind das am Ende mehr versus was habt ihr dafür an Lebensqualität gewonnen.
Ja.
Das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Ein bisschen konträr vielleicht zu dem letzten Punkt, ne? Keine Angst vor Veränderung. Punkt 13 ist übrigens mein Lieblingszahl. Ihr werdet frustriert sein, aber the grass is in Klammern not always greener on the other side. Ich glaube, das perfekte Krankenhaus oder den perfekten Arbeitgeber gibt es halt einfach nicht. Und wir haben beide auch Klinikwechsel gemacht, die wir uns bestimmt auch anders vorgestellt hätten. Aber im Endeffekt hat alles seine guten Seiten und die sind einem halt manchmal auch erst im Nachhinein, denke ich mal, bewusst geworden. Und ich glaube, man kann immer eine positive Erfahrung machen. Man lernt immer neue, coole, korrekte Leute kennen und muss sich halt dann auch immer auf die positiven Sachen auch einfach besinnen. Und wie gesagt, manchmal muss man einfach eine Veränderung machen, um auch den Kopf freizukriegen, weil man sich halt über immer die gleichen Sachen halt ärgert. Und da muss man den Sprung ins kalte Wasser dann auch mal machen.
Punkt 14. Sucht euch einen Ausgleich. Wahrscheinlich nicht anders als in jedem anderen Job auch, aber man sollte den Job sein lassen und in seinem Privatleben sich ein schönes Hobby suchen, was einen eben auch davon ablenken kann. Bei vielen ist es Sport, was dann das richtige Antidepressivum ist, kann natürlich aber auch alles andere sein, vom Malen.
Podcasten,
genau.
Hey.
Ja, viel mehr fällt mir jetzt gerade schon gar nicht ein. Bei uns war es zum Beispiel mal Tennis auch gewesen. Das fand ich eine sehr schöne Sache. Gerade auch direkt nach der Arbeit, um einfach mal den Kopf frei zu bekommen, sich auf was ganz anderes zu fokussieren.
Ja.
Ich denke, da haben wir auf jeden Fall zwei schöne Hobbys, die wir zusammen schon mal teilen zum Beispiel.
Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das habe ich auch reingeschrieben. Ohne dich als Partner in Crime während der Assistenzarztzeit wäre mir viel abgegangen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
So, dann kommt nochmal ein Trick. Und zwar Punkt 15. Habe ich Dienstplan-Tricks hingeschrieben. Und zwar einfach auch da wieder bei der Dienstplanung. Keiner von euch muss einfach jedes Wochenende arbeiten. Überlegt euch proaktiv. Und da muss man halt einfach ein bisschen in Zukunft planen. Aber wenn man älter wird, wird es eher angenehmer. Das kann ich euch schon sagen. Wann ihr arbeiten wollt und sucht euch gleich oder plant euch zwei feste, freie Wochenende einfach ein und sagt, da könnt ihr nicht arbeiten. Weil dann ist es einfach so. Dann sagt ihr halt, da hat die Großtante Geburtstag oder ich kann da einfach nicht oder keine Ahnung, den Podcast auf oder was weiß ich. Ja. Wünscht euch einen Feiertag, wo ihr sagt, ja okay, da ist meine Freundin oder mein Freund vielleicht eh nicht da oder da ist mir nicht so wichtig und an Weihnachten, keine Ahnung, kann man sich vorab schon am 25. melden. Das ist immer der sozusagen zweitbeschissenste Dienst, aber da muss man halt nicht an Weihnachten arbeiten. Da hängt dann natürlich auch davon ab, wo man halt wohnt. Aber so, glaube ich, so kleine Sachen, die machen auch viel aus, finde ich. Also ich fand es immer blöd, wenn man einfach so schrotflintenartig angibt, ja, ich kann immer arbeiten, so ungefähr, dann wird man halt auch immer eingeteilt. Ne? Ja. Das ist halt auch nicht gut, ne? Die Leute nutzen euch aus. Das wird einfach so sein.
Genau. Und ich glaube, was vielleicht noch ganz gut ist, ne, versucht auch gerade, wenn ihr noch Ärztin-Weiterbildung seid, das auch mit den anderen Assistenzärzten zusammen zu planen. Ne? Das nicht in Hände von Oberärzten geben, die da das letztendlich ja nicht tangiert, weil die nicht im Vordergrund tätig sind wie ihr, sondern schaut einfach zusammen, dass ihr euch einen Plan erarbeitet. Auch sowas wie zu gucken, wer Weihnachten arbeitet, hat halt Silvester frei, wer Ostern arbeiten hat, Pfingsten frei, dass man halt so hin und her jongliert, dass halt jeder irgendwie mal auf seine freien Wochenenden oder Feiertage halt kommt. Ne?
Ja.
Weil, ja. Punkt 16. Kann ich nur aus vielerlei Hinsicht sagen, werdet Mitglied beim Marburger Bund. Wir sind auch beide langjährige Mitglieder und da ja auch mittlerweile aktiv tätig, ist einer meiner Lieblingsvereine. Marburger Bund, Folge 31 vom vergangenen Jahr, Juli 2024. Da haben wir ein hervorragendes Video-Interview mit dem Herrn Wagner hier aus der Geschäftsstelle in Frankfurt geführt. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Da kriegt man nochmal einen guten Einblick, aber es lohnt sich halt. Es ist ein guter Rechtsbeistand, auch wenn halt wirklich mal vertragliche Probleme sind, aber auch weitere Probleme am Arbeitsplatz. Wie gesagt, ihr habt enorm großes Angebot an Seminaren, auch was eben Abrechnung betrifft. Auch, es gibt aber auch Naht- und Knotenkurse. Es gibt wirklich für alles mögliche Seminare da. Ne? Es gibt auch zum Beispiel in Frankfurt oder hessenweit sonst ein junges Netzwerk, wo man sich auch austauschen kann mit anderen Kollegen, um mal zu gucken, wie ist es denn an anderen Krankenhäusern. Also zum
es
Connecten,
Networken. Gibt ja auch so Online-Sprechstunden und sowas, da kann man Fragen stellen zur Weiterbildung.
Alles. Ne? Also und sehr niederschwellig. Es ist natürlich ein geringer Beitrag zu leisten, wenn man dann halt Arzt ist. Aber
das kam von der Steuersatz.
Ist so.
Ja. Und wie gesagt, liebe Grüße nochmal an dieser Stelle an die Frau Kretschmer, mit der habe ich heute telefoniert.
LG auch von mir.
So, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Das ist nicht mehr lang. Und zwar Punkt 17, 110-prozentige Jobsicherheit habe ich reingeschrieben, Ausrufezeichen. Keiner von euch muss sich Sorgen machen. Jeder von euch bekommt einen neuen Job, wo er oder sie will, in der Abteilung, worauf ihr Lust habt. Im Zweifelsfall muss man vielleicht mal 1 bis 2 Monate warten, aber jeder von euch wird unterkommen. Diese Pseudo-Vermittlung von wegen, ja, kriegt man keinen Job. Ich bin ja auch da am Anfang darauf reingefallen. Ich wollte eigentlich gar nicht direkt anfangen oder noch nicht dann in dem Monat anfangen. Da wurde mir auch gesagt, ja, ich habe so viele Bewerbungen auf dem Tisch und bla bla bla. Am Ende bin ich dankbar dafür, dass ich es gemacht habe und da auch angefangen habe in dem Haus am Anfang. Aber trotzdem, ihr bestimmt, wann ihr anfangen wollt. Und also, wie gesagt, bei uns jetzt zum Beispiel in der Abteilung sind sehr viele Assistenzarztstellen umgesetzt. Dann kann man immer anfangen und deswegen muss man sich keine Sorgen machen. Man kommt da.
Immer. Punkt 18. Und da mit einem großen Ausrufezeichen, engagiert euch. Wenn man will, dass sich was ändert, muss man sich leider auch selbst drum kümmern. Daran hat sich wahrscheinlich noch nie was geändert. Und man lernt seine Klinik, seine Chefs, seine Vorgesetzten einfach besser kennen und man kann immer etwas verändern. Und falls nicht, dann hat man wenigstens oder kann man wenigstens behaupten, dass man es versucht hat. Ne? Diese Kopfschütteltaktik, das ist einfach ganz furchtbar, dieses absolute nur sich beschweren. Das war ja letztendlich bei uns auch der Grund gewesen, warum wir damals diesen Podcast auch ein bisschen angefangen haben. Häufig ist es einfach alles sehr festgefahrene Strukturen, die man aber einfach mit guten Vorschlägen und ein bisschen neuen Spirit auflösen kann. Ganz, ganz großer Tipp, das habe ich auch wirklich, das war von unserem ehemaligen Chef, den habe ich noch mal in Ohren, das weiß ich noch, da waren Wahlen für den Betriebsrat damals an der Uniklinik. Und da hat er sich tierisch drüber aufgeregt, dass ja die Beteiligung so gering sein bei den Wahlen dazu, ne? Weil man kann halt, also letztendlich ich glaube, da war ich in der Unfallchirurgie, ich glaube, du warst in der Orthopädie.
Okay.
Und dann hat er gemeint, so ja, er versteht es nicht, wenn wir alle immer nur meckern und was ändern wollen, warum wir uns dann eben bei diesen Wahlen nicht einsetzen. Und ich war so, what the fuck ist der Betriebsrat?
Ja.
Ich wusste das einfach nicht, ne? Also da habe ich schon bestimmt mindestens wahrscheinlich eher 3 Jahre gearbeitet. Und das war ein Aha-Erlebnis, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, hat er recht. Ja, da hat er einfach einen Punkt.
Auch.
Und seitdem habe ich mich auch wirklich gut gekümmert. Ne? Ich meine, ich war nie im Betriebsrat gewesen. Letztendlich ist es so, nochmal um ein bisschen auszuholen, jedes Unternehmen hat einen Betriebsrat. Ne? Ob es jetzt ein Krankenhaus
ist. Größe.
Ja, ich glaube, die Sitze im Betriebsrat. Also ich glaube, jeder braucht einen Betriebsrat. Je nachdem, also klar, eine Praxis wird es jetzt nicht haben, aber jedes Krankenhaus wird einen Betriebsrat haben. Und wie viele Mitglieder da eben sind, hängt halt von der Größe ab. Ne? In der Uniklinik dementsprechend groß. In meinem alten Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, hat der Betriebsrat aus einer Person nämlich bestanden.
Ja.
War ein kleines Krankenhaus, obviously. Aber letztendlich ist es die Mitarbeitervertretung in diesem Betrieb. Ne? Und der setzt sich dann eben auch für die entsprechenden Interessen ein, für Verträge zum Beispiel ein, für betriebliche Probleme, Untersuchungen, alles Mögliche. Ne? Das ist letztendlich das Sprachrohr der Mitarbeiter. Und es ist eben so, wenn in einem Betrieb halt natürlich verschiedene Zuständigkeiten vorliegen, ne? Also zum Beispiel Pflegekräfte, Reinigungskräfte, Ärzte, Ärztin, Sozialdienst, ne? Sollte man natürlich auch gucken, dass aus jeder Gruppe jemand ist, ne? Und sich beteiligt. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, das Engagement, zumindest auch in der Uniklinik damals, war im Vergleich zu den Pflegekräften deutlich geringer. Und da kann man natürlich auch ganz klar sich auch drüber beschweren, so wie unser Chef damals, und sagen, naja gut, wenn ihr euch auch nicht zu Wahlen aufstellt oder zumindest wählt, die paar Ärzte, die sich da aufstellen lassen, selbst dran schuld. Ne?
Und da hat er recht.
Hat er einen Punkt gehabt, ne? Also das kann man immer nur sagen. Guckt einfach, wer da zuständig ist, ne? Auch Thema Arbeitszeiterfassung ist sowas, wo man sich dran wenden kann. Überstunden nicht bezahlt werden, ne? Man kann auch immer anonym das Gespräch suchen, aber man kann auf Missstände dort hinweisen und über die letztendlich auch Veränderungen schaffen, ne?
Und die gucken zum Beispiel auch die Dienstpläne an und prüfen die Verträge und sowas, ne?
Ja.
Also zum Beispiel, ich kann mich noch gut dran erinnern, liebe Grüße an den Rolf. Der war sehr engagiert bei uns, der Anästhesist. Der hatte mich damals angesprochen im Flur und gesagt, ja hier, deine Schwester, da habe ich gerade einen Vertrag auf den Tisch legen, die muss jetzt hochgestuft werden und so weiter, wegen der Tarifstufe.
Ja.
Und deswegen, also das sind Leute, die das machen und die sind wichtig.
Ja. Ja,
und das darf man auch nicht so weglachen. Ich habe das auch am Anfang nicht gecheckt, weil es halt einfach alles super viel ist.
Ja klar.
Deswegen, hey du, ich hoffe, du hörst es da draußen und hast ja jetzt schon damit irgendwie ein bisschen einen kleinen Vorsprung und bist nicht total overwhelmed, wenn du anfängst zu arbeiten.
Ja.
Was? Oder jetzt am Anfang noch bist.
Ja, es gibt einfach ein bisschen was zu tun. Aber was Felix jetzt in Punkt 19 sagen will.
Stay positive. Das ist immer wichtig. Man muss sich was Positives suchen, egal ob es irgendwie eine Fortbildung ist, worauf man Bock hat, ein Podcast, den man als Ventil hat, Sport, wie gesagt, persönliches Glück reduzieren, wenn man weiß, nach 6 Monaten bin ich weg. Die Uli hat ja auch gesagt, Ziele setzen. Ich fand es zum Beispiel auch super anstrengend in der unfallchirurgischen ersten Rotation. Die ersten 6 Monate abhaken, ja, dann geht's einfach weiter auch im Kopf, ne? Dann weißt du so, ja, ich muss das jetzt machen, das gehört dazu, ich will diesen Fahrrad machen oder halt eben nicht.
Mhm.
Und sonst muss man halt auch sagen, ja, dann positiv kann auch zum Beispiel bei, und es war bei uns beiden auch ein erleichterndes Gefühl, eine Kündigung sein. Würde gesagt, es hat auch für mich ein positives Gefühl verursacht, zumindest initial damals.
Ja, oder man braucht halt mal was Neues oder man merkt halt, das ist nicht das Richtige oder
ja,
ist ja nicht schlimm.
Ja, aber man darf nicht diese chronische Abgefucktheit entwickeln, die halt viele in diesem System haben.
Genau. Also, ne? Einfach nicht festfahren. Nee, ne? Nicht im Schlamm stecken bleiben.
Immer weiter die Beine bewegen.
Ist so.
Außer im Treibsand, weil der geht hier unter.
Gut. Aber worüber ihr euch auch keine Sorgen machen braucht, man kriegt ein Zeugnis am Ende. Ne? Ich glaube, das ist halt schon in der Weiterbildung natürlich auch mal in gewisser Weise die Angst, die man hat, dass wenn man halt irgendwas, wenn man nicht spurt, ne? Wenn man nicht so handelt wie alle anderen, regelkonform ist, ne? Immer mit dem Strom schwimmt, oder eben gegen den Strom schwimmt, dass man halt sonst kein Zeugnis bekommt, was man ja eben braucht. Das gibt's nicht. Hab noch nie erlebt, dass jemand kein Zeugnis bekommen hat.
Und wir haben echt unsere Klappe weit aufgerissen. Konstruktiv natürlich. Aber wir wären die Leute gewesen, denen man kein Zeugnis gegeben hat.
Ja, und wir haben auch andere erlebt, wo wir uns schon gedacht hatten, okay, das war jetzt irgendwie echt unschön und irgendwie dann, weiß ich nicht, 6 Monate nicht mehr arbeiten gekommen, whatever. Jeder kriegt ein Zeugnis. Self. Es steht euch zu. Punkt.
Ist so. Ja. Und der letzte Punkt. Keine Angst vor der Fahrradsprüfung. Ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ihr macht da 6 Jahre viele Erfahrungen. Ihr sammelt passiv allein schon sau viel Wissen. Ich habe auch nicht immer abends da gesessen und noch was nachgelesen. Ich habe halt ein paar Fortbildungen gemacht. Ich war immer interessiert im weitesten Sinne und hatte auch Lust, dass es weitergeht und irgendwie was voranzubringen. Das heißt, ihr merkt es ja mit dem Podcast, wir sind ja irgendwie chronisch engagiert und haben ja anscheinend sehr viel Zeit. Und deswegen wird man am Ende auch nicht dastehen, wenn man dann nochmal irgendwie konzentriert versucht hat, ein bisschen zu lernen. Dann wird man diese Prüfung bestehen. Also wenn man sie nicht besteht, dann ist es wie beim Testat, Neuroanatomie oder sonst was, dann kommen irgendwelche Fragen, die man halt einfach in dem Moment nicht wissen kann, weil man auf dem falschen Fuß erwischt wird oder was weiß ich.
Mhm.
Ja, also dann kann man, jeder kann da durchfahren. Wir kennen auch beide Leute, die durchgefallen sind. Aber trotzdem, in der Regel wird man das zu, sag ich mal, 95%, sag ich mal, besteht man das, wenn man 95% unserer Hörer bestehend ist.
Klasse. Also wie gesagt, ne, wenn man die ganze Zeit schon ein bisschen was macht und ein bisschen Interesse zeigt.
Ja.
Ne, und vor allem 2 Dinge, also für jede Prüfung ja, glaube ich auch, nie sagen, dass man irgendwas nicht weiß.
Safe.
Ne? Dann vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt ja gewisse Anforderungen unter Umständen auch in dieser Weiterbildungsordnung, wo man unter der Hand auch einfach weiß, dass das nicht erfüllbar ist. Ne?
Nicht so, also intensiv zumindest, wie es da steht.
Genau, ne? Und also das weiß auch die Landesärztekammer, ne? Wenn die Leute zur Prüfung zulässt. Ne? Also das ist kein Geheimnis, ja?
Ja.
Aber ihr dürft es nicht sagen in der Prüfung.
Ja, und ihr dürft nicht sagen, das habe ich noch nie gemacht.
Genau.
Das geht nicht. Das dürft ihr nicht sagen. Und auf der anderen Seite, was ihr auch nicht sagen dürft, ihr dürft nicht rumdiskutieren. Ja, also ich kann euch sagen, der Mensch, der vor mir in der Prüfung war, der ist durchgefallen. Und der ist 100%, ich war nicht in der Prüfung dabei, der wurde saulang geprüft. Das heißt, die haben dir mit Sicherheit eine Chance gegeben zu bestehen.
Mhm.
Da wurde eine 30 Minuten überzogen und der kam raus und hat gesagt, ja, das kann man nicht wissen, was die wissen wollen und sowas. Und dann ist der nicht humble geblieben. Also der hat nicht die nötige Demut gehabt, wenn man da 3 Professoren, 2 Prüfer, 1 Vorsitzender gegenüber sitzt. Sagen, ja, ich stehe gerade auf dem Schlauch, bin aufgeregt, sie haben recht. Mhm. Ja, das muss man einfach, diese taktischen Elemente, die muss man im Köcher haben, die kosten kein Geld, da muss man nichts für lernen. Ne, das einfach nett sein und so weiter und dann nicht anfangen zu diskutieren, sagen, nee, das ist nicht so oder ich kenne nichts anderes oder ich weiß nicht, blablabla. Dann sagt man so, ja, ich glaube so und so, aber ja, wenn sie es jetzt so sagen, haben sie ja recht, ich habe es ja auch so gelesen, blablabla.
Ja. Ja, oder Rückfragen stellen,
ja,
auch,
genau,
wenn man was nicht versteht, das ist ja keiner böse
drauf. Safe. Ne? Gut. Fällt dir noch was ein, oder?
Nee. Jetzt mit den ganzen Tipps im Gepäck fällt mir das Arbeiten gleich viel leichter.
Mache ich direkt noch ein Fahrrad.
Auch das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Wofür Felix sich letztendlich entschieden hat und ob er sich natürlich schon wieder von der deutschen Rentenversicherung hat befreien lassen. Naja, aber ich denke, es war jetzt ein schöner Einblick für alle Nicht-Medizinerinnen und Nicht-Mediziner vielleicht auch mal zu sehen, vielleicht auch an unserer emotionalen Schieflage zu merken, was für eine Belastung diese Weiterbildung dann tatsächlich am Ende des Tages doch ist. Es ist ein schöner Beruf, er macht Spaß, keine Frage. Aber man hat das halt immer im Hinterkopf. Das hat ein gewisses Geschmäckle dann immer im Hinblick auf so eine, ja, einfach bedeutende Prüfung.
Ja.
Und für alle, die sich in Weiterbildung befinden, viel Erfolg.
Wir drücken euch die Daumen.
Genau. Und wenn ihr noch einen anderen Tipp habt, etwas, was wir vergessen haben.
Safe.
Sagt gerne Bescheid.
In 2 Wochen können wir es ins Feedback einbauen. Oder vielleicht in 2 Wochen, weil wir werden sehr früh die nächste Folge aufnehmen. Aber dann in 4 Wochen.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum... Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro. Yeah, jetzt sind wir im Outro. Jetzt geht's wieder los, Leute. Outros sind auch wieder dabei. 59. Outro und heute erzähle ich euch die Geschichte von der Lernsnackbox, die mir die Julia nach Darmstadt schickte, als ich verzweifelt für den Facharzt lernte.
In die Bücher blickte.
In die Bücher blickte. Hier hatte ich den ein oder anderen Snack, den ich euch nicht vorenthalten will und den wir jetzt noch zusammen mal besprechen. Und zwar...
Vielleicht nochmal ganz kurz im Hintergrund. Ich habe mir nämlich echt Gedanken gemacht, wie ich das Ganze mal packe.
Okay,
und dann habe ich nämlich aus Zufall eine Erste-Hilfe-Box mit einem Snoopy drauf gesehen und dachte mir natürlich noch in Anlehnung an unsere Survival-Tipps, die wir besprochen hatten in der Folge damals davor, ist es echt funny.
Ja.
Naja.
Es war auch sehr funny. Also erstmal waren sehr leckere Kekse drin, die macht Julia schon seit, ich will nicht lügen, aber bestimmt 15 Jahren.
Mhm.
Oder?
Ja, die habe ich immer gemacht, wenn große Prüfungen anstanden, zum Beispiel auch zum Abitur.
Physikum, Abitur.
Ja.
Und da bin ich sehr dankbar. Die habe ich alle sehr schnell gegessen. Die waren sehr lecker. Aber ich muss auch sagen, es waren einige Sachen drin, die hatte ich entweder geiler in Erinnerung gehabt oder sind einfach noch nie geil gewesen. Und zwar muss ich sagen, Lutscher. Also Chupa Chups, ne? Keine Werbung, gibt auch andere Lutscher natürlich, ne? Aber ich, Alter, erstens muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich da auch irgendwie ein bisschen schwieriger vom Begriff bin, aber ich habe einfach Probleme, erstmal die Lutscher aufzumachen, die Chupa Chups.
Stimmt, ja.
Und dann ist es einfach ein fucking Haufen Zucker, den du dann irgendwie eine halbe Stunde in deiner Fresse hast und am Ende dann natürlich immer da drauf kommst zu sagen, ja, ich beiß jetzt den Rest einfach durch, so, ich habe keinen Bock mehr, ne? Dann ist so ein kleiner Knubbel, dann so
und dann zack, wieder.
Du diesen halben und dann bricht noch ein Zahn ab. Nein, ist es nicht, aber hab nur einen Chupa Chup gegessen.
Okay, beide Zähne sind auch noch dran zum Glück.
Beide Schneidezähne sind noch dran. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, die waren schon mehrmals abgebrochen. Egal. Auf jeden Fall, das war nicht so geil. Was aber geil war, war, da waren von Nimm 2 diese weichen Kaudinger drin, die so gefüllt sind. Die gibt's jetzt auch anscheinend sauer. Mega geil, gegen alle auch super schnell weg.
Ja, Abstand war da ganz gut. Ja.
Und auch normale Nimm 2 waren ja auch so.
Mhm.
Ja, die waren auch gut.
Oh, lecker, ja.
Ja, so die klassischen. Und Mao-Am, auch immer noch gut, muss ich sagen. Auch ich finde so ein Sucker für so ein Cola-Mao-Am. Sechserpack oder Fünferpack, Alter, das kann ich mir direkt komplett einen Schlund reinschieben. auf jeden Fall. Dann muss ich sagen, Kinder-Happy-Hippo oder was war da noch so drin? Nee, kann ich, geht mir gar nicht. Das ist mir irgendwie auch mit dem Flüssig in der Mitte. Weiß ich nicht, finde ich es nicht geil. Und was war noch drin? Oh, was ich auch sagen muss, kann ich auch nicht mehr essen, Alter. Da habe ich Kiefermuskelkater von bekommen. Uba Buba war da drin.
Ja, diese,
ja, diese Rolle, Alter. Ja, da habe ich ein paar Mal reingemacht. Ne? Ja, also wirklich erstens nach 30 Sekunden ist dieses Ding einfach, schmeckt nicht mehr. Ja, und dann ist es einfach wie so ein Stein, auf dem du drauf rumbeißt. Und dann ist es wirklich so gewesen. Ich habe das dann beim Lernen so abfragen. So. Sorry für die Sounds. Aber dann habe ich so gedacht, so, Alter, Leute, ich kriege hier echt einen Kiefermuskelkater. Ne?
Krass, ja.
Und das ist echt Horror gewesen.
Hm.
Also das war...
Das war eine Herausforderung, die Snackbox.
War eine Herausforderung.
Okay, krass. Sollte ich eigentlich entspannen.
Ja. Und dann außerdem noch, was war noch drin, was ich auch noch nicht so geil, was ich nicht so geil fand, ist, eben wusste ich es noch. Ich habe ja mal so einen Grillensound hier drauf gehabt.
Dings war noch drin. Schokobons.
Ja, Schokobons, die sind auch sehr gut. Also das sind die Crickets hier, die ich noch drauf habe.
Ich muss sagen, Schokobons sind auch eine meiner Lieblings-Guilty Pleasures. Also das, das ist ja wenig eigentlich, nicht pflanzliche Sachen.
Ja.
Aber Süßigkeiten, da werde ich schon immer häufig schwach. Schokobons, absoluter Lieblingssnack. Und dann habe ich aber irgendwann mal herausgefunden, dass die haben ja so eine glänzende Oberfläche.
Ja, das ist Shellac.
Ja.
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 Das ist Spucke von irgendwelchen Käfern.
Von Läusen, dachte
oder
ich.
Oder von Läusen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich eigentlich ein bisschen und eklig, aber eigentlich schmecken die halt immer doch ziemlich geil, vor allem wenn man die so kalt und knackig hat. Naja,
gut. Also das war die Lernsnackbox, außerdem gab es noch einen lieben Brief. Und jetzt auch nochmal schöne Blumen. Also wirklich vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle da draußen, die uns und mich ja auch auf dieser Reise begleitet haben. Und es geht weiter, auch als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Jetzt müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr mir Fragen stellt, weil das darf ich dir ja auch beantworten. Dann muss ich rechtlich natürlich immer absichern. Aber ja, wir machen weiter. In 2 Wochen geht's weiter, oder, liebe Julia? Und ja, stay positive.
Das war Auf Messerschneider. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, folgt uns doch bei Instagram ams-podcast oder schreibt uns mal eine E-Mail auf aufmesserschneidepodcast@gmail.com. sind wir hier für euch erreichbar. Ansonsten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, bis bald. Bussi, Baba.